Es ist Samstag, der 29. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für ihn. Die europäische Raumfahrt hat beschlossen, dass ein Deutscher demnächst zum Mond fliegen soll. Der Name ist zwar offiziell noch nicht bestätigt, aber in der CDU ist man heilfroh, dass eine Anschlussverwendung für Markus Söder gefunden wurde. Über 8 Stunden haben die Megaspitzen von CDU, CSU und SPD Donnerstagnacht im Kanzleramt getagt. And the winner is the Verbrennermotor. Der soll nun noch langsamer sterben als beim natürlichen Tod. Dass der Markt längst andere Antriebsarten belohnt und der Klimawandel auch noch nicht zu 100% gelöst ist, müsste der Regierung vielleicht irgendwann mal einer sagen. Zufrieden waren die Herrschaften auch mit ihren Rentenplänen. Da bleibt alles wie gehabt. Für die Jüngeren aus der Union galt beim Treffen im Kanzleramt nämlich die alte Hunderegel: Wir müssen draußen bleiben. Ob sie sich demnächst im Deutschen Bundestag rächen und den Alten da oben bei der Abstimmung ans Bein pinkeln, ist die nächste spannende Frage. Für Wladimir Putin hat die vergangene Woche eigentlich so schön begonnen. Mit einem 28-Punkte-Plan für einen Frieden in der Ukraine, von denen gefühlt 26 aus Moskau kamen und immerhin 2 aus den USA. Die Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, die Ukraine stehe vor einer sehr schwierigen Entscheidung. Sie werde entweder ihre Würde verlieren oder einen wichtigen Partner. Aber dann schalteten sich wieder der freche Friedrich Merz und die anderen Europäer ein und haben den schönen russischen Plan unverschämt europäisiert. Auch als Diktator hat man es manchmal nicht leicht. Ob der aktualisierte Friedensplan Putin an den Verhandlungstisch bringt, ist jedenfalls mehr als offen. Unterdessen steht die Ukraine auf dem Schlachtfeld enorm unter Druck. Die Russen rücken langsam aber stetig voran und in der Hauptstadt tobt ein millionenschwerer Korruptionsskandal. Diese Woche durchsuchte die Antikorruptionspolizei auch die Wohnung von Selenskyjs Stabschef. Wie realistisch ist die neue Hoffnung auf Frieden? Ist auch Russland bereit, Zugeständnisse zu machen? Oder bleibt es am Ende, wie so oft in den vergangenen Jahren, bei Ankündigungen und Initiativen? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Christina Hebel, die Spiegelbüroleiterin in Moskau, versteht das System Putin so gut wie wenig andere. Auch 3 Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine liefert sie immer wieder neue Erkenntnisse über den Zustand Russlands und porträtierte zuletzt auch eine junge Russin, die auf den Straßen von St. Petersburg über den Wandel singt und die dafür das Land verlassen musste. Olivia Kortas ist dabei. Seit 3 Jahren ist sie die Ukraine-Korrespondentin der Zeit und liefert von dort immer wieder bewegende Reportagen von der Front, aber auch aus dem Präsidentenpalast von Volodymyr Zelensky. Und Frederik Pleitgen ist da. Der International Senior Correspondent von CNN ist einer unserer Stammgäste hier im Presseclub und einer der intimsten Kenner des internationalen Parketts. Seine Reisen führen ihn nach Belarus, nach Teheran und erst vor 2 Wochen wieder nach Moskau, wo er Putins Kreml-Sprecher Dmitri Peschkow interviewte. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr Zeit für mich gefunden habt.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Hallo aus Moskau.
Hallo aus Kiew.
Was wir hier diskutieren, könnt ihr sehr gerne mitdiskutieren und zwar auf Campfire FM. Ja, bleiben wir direkt bei dir in der Ukraine, Olivia. Nach dieser Woche der atemlosen Diplomatie, aber vor allem auch nach über 3 Jahren intensiven Krieg. Wie ist bei euch aktuell die Stimmungslage? Wie geht's den Menschen im Alltag? Überwiegt da die Angst oder irgendwie auch Hoffnung?
Hoffnung müsste ich lange suchen, glaube ich. Dieses Jahr war allgemein sehr anstrengend für alle in der Ukraine. Wir hatten ja diese Schleifen, wo dann auch im Westen viele Menschen dachten, jetzt kommt bald der Frieden und dann ist es vorbei. Ja, schon häufig, und das hat jedes Mal sehr viel Energie gesaugt hier. Mhm. Und jetzt ist es halt wieder so. Plus, du hast es ja vorhin schon gesagt, Markus, es gibt diesen Korruptionsskandal hier, der sich immer weiter dreht und wo es noch nicht ganz klar ist, wie das ausgeht. Und das ist natürlich auch zusätzlich echt ernüchternd für viele zu sehen, dass sich Leute im Umkreis des Präsidenten bereichern. Das tut nochmal zusätzlich weh. Und wir haben hier auch natürlich täglich Stromausfälle. Viele Leute leben ohne Heizung, sogar in der Hauptstadt. Das ist etwas, das nicht gerade dazu beiträgt, viel Hoffnung zu haben.
Du hast mich auch schon vorgewarnt, dass auch im Laufe unserer Aufnahme bei dir eventuell der Strom ausfallen könnte. Das ist also auch Teil des Alltags, ja?
Teil des Alltags. Ich werde bei euch bleiben, weil ich habe so eine ganz große Powerbank, wo ich mein WLAN gerade angeschlossen habe. Und normalerweise bleibt die Verbindung einigermaßen stabil dann auch, ne? Also ja. Nach einigen Stunden ist es dann manchmal so, dass die mobile Verbindung auch weggeht, das Internet dann nicht mehr funktioniert. Aber wir werden heute gut durch den Abend kommen.
Ja, wir werden gleich auch wieder so nüchtern wie möglich über die internationale Politik reden und so. Und trotzdem interessiert mich natürlich, wie es meinen Gästen geht und wie du speziell mit der ständigen Angst vor Drohnen oder Raketenangriffen umgehst.
Ja, es ist für mich vor allem anstrengend, nicht viel zu schlafen. Ich habe im Bekannten- und Freundeskreis Leute, die schwanger sind, die Kinder haben. Für die ist das natürlich um einiges schlimmer. Ich habe eine relativ sichere Wohnung. Ich lebe in einem niedrigen Stockwerk. Bei mir ist nicht gleich ein Industriegebiet ums Eck. Das heißt, ich muss rational nicht so viel Angst haben. Aber klar, es ist natürlich anstrengend, da manchmal Nacht für Nacht aufgeweckt zu werden von Explosionen und von dem Geräusch von Flugabwehrraketen. Natürlich. Und die Aussicht ist auch nicht gerade sehr schön, weil wir ja sehen, dass Russland einfach weiter produziert und weiter sammelt und das wahrscheinlich auch ein harter Winter sein wird, ne? Erneut ein harter Winter sein wird.
Diese Woche lief, ich habe es eingangs gesagt, die Ukraine-Diplomatie mal wieder auf Hochtouren. Auslöser, ein vermeintlicher US-Friedensplan mit 28 Punkten. Lasst uns erstmal gemeinsam schauen, was da genau drin stand. Und dann in einem zweiten Schritt nochmal darüber zu reden, wie es eigentlich zu diesem Plan kommen konnte. Der erste Punkt daraus von diesen 28, der klang ja schon mal gar nicht schlecht. Die Souveränität der Ukraine wird bestätigt. Punkt 2, auch nicht schlecht, zwischen Russland, der Ukraine und Europa wird ein umfassendes Nicht-Angriffsabkommen geschlossen. Aber dann kam eine Reihe von Punkten, die aus Sicht der Europäer und vor allem der Ukraine gar nicht gut klangen. Frederik, bei dem Wichtigsten lohnt es sich, ihn einmal ganz vorzulesen. Da steht, die Halbinsel Krim sowie die Regionen Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine werden de facto als russisch anerkannt. Die beiden, teilweise von Russland kontrollierten Regionen Cherson und Saporitscha im Süden der Ukraine werden entsprechend der aktuellen Frontlinie aufgeteilt. Und die Ukraine zieht sich aus den Teilen von Donetsk zurück, die es noch unter Kontrolle hat. Dort entsteht eine entmilitarisierte Pufferzone und die Teile sollen als russisches Gebiet anerkannt werden. Frederik, was hätte das genau bedeutet?
Das hätte bedeutet, dass Wladimir Putin im Grunde genommen, zumindest was die Territorien angeht, eigentlich seine gesamten Ziele erreicht hätte. Er hat ja in den ersten Kriegstag 2022 versucht, das ganze Land einzunehmen, die Regierung dort zu stürzen. Aber dann, jetzt als die Ukraine zurückgekämpft hat, ist es schon so, dass man sich mittlerweile, um einen schlimmen Begriff, eingeschossen hat darauf, dass man zumindest den Donbass komplett haben will und dann natürlich auch diese Gebiete in Saporizhzhia und Cherson, die die Russen schon kontrollieren. Es ist bei den Russen zurzeit so, dass sie in der Tat, wie wir schon gesagt haben, zurzeit auf dem Vormarsch sind. Was man immer sagen muss, unter massiven eigenen Verlusten auch, die aber offenbar hinnehmbar sind für Moskau. Das große Problem für die Russen ist allerdings diese letzte Zone, die du auch angesprochen hast, die eine entmilitarisierte Zone nach diesem Plan werden soll. Das sind im Grunde genommen die drei letzten größeren Städte, die die Ukraine noch in Donetsk hält. Das ist Slawiansk, Konstantinivka und Kramatorsk. Wichtige militärische Städte, quasi Festungsstädte. Das bedeutet zweierlei. Also erstmal würde es für die Ukraine natürlich ein herber Verlust sein, weil das einfach auch große Gebiete sind. Und zweitens ist es so, dass vor diesem Gebiet das Land relativ hügelig und wellig ist, einfacher zu verteidigen, dahinter ein Flachland beginnt, wo es dann einfacher ist, auch vorzumarschieren und dort die Ukrainer auch ganz viele Verteidigungssysteme gebaut haben. Das heißt, wenn die das alles aufgeben würden, würden sie natürlich nicht nur dieses Gebiet aufgeben, auch Zugang zu Rohstoffen, wie zum Beispiel Kohleschächten, aber eben auch viele Verteidigungslinien. Also für die wäre das dann schon ein ziemlich herber Rückschlag.
Christina, das war dieser 28-Punkte-Plan, also zumindest dieser Punkt darin, auch der Versuch Russlands, etwas zu bekommen, was man schon lange beansprucht, aber militärisch eben noch nicht erobern konnte, richtig?
Richtig. Friedrich hat gesagt, es ist das Minimalziel, das Gebiet Donetsk zu bekommen. Er hat das auch nochmal in einer Pressekonferenz auf einem Staatsbesuch in Kirgisistan betont, dass wenn die Ukrainer nicht abziehen, dann wird sich Putin das mit Gewalt holen, dieses Gebiet. Mhm. Damit ist einfach auch klar die Botschaft, dass er meiner Meinung nach nicht wirklich bereit ist zu verhandeln, nur wenn er eben das bekommt, zu seinen Maximalforderungen.
So, und wie ist dann, Frederik, du vielleicht mit der Einschätzung, wie wahrscheinlich ist es denn, dass er diese verbliebenen Teile, klar, es wäre jetzt einfach mit so einem Vertrag, wäre es leichter, wenn die Ukraine es freiwillig abgeben würde, aber wie wahrscheinlich ist es, dass er früher oder später militärisch auch diesen Bereich sich einverleiben wird?
Ich glaube, es ist durchaus möglich. Es ist zurzeit so, dass die Ukraine vor allem unter Personalknappheit, also unter Soldatenknappheit leidet. Das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit nicht besser werden. Also je nachdem, wie gerade die Rekrutierungsmaßnahmen laufen, das ist zurzeit sehr schwierig für die Ukraine. Andererseits ist es auch so, dass dieser Vormarsch extrem langsam ist von den Russen. Das ist ein bisschen schneller geworden, aber wenn man sich anguckt, Pokrowsk, ich glaube, ich war hier schon ein paar Mal bei dir in der Sendung im vergangenen Jahr, wo wir immer wieder über Pokrowsk geredet haben.
Ist immer noch nicht eingenommen.
Immer noch nicht komplett eingenommen. Die Ukraine leisten da auch massive Gegenwehr. Und diese drei Städte, von denen wir eben geredet haben, das ist nochmal weitaus größer als das. Und da ist auch noch ein Fluss, der da durchfließt, der sehr breit ist. Also das wäre für Putin schwer. Es ist abzusehen, dass er das möglicherweise erreichen könnte. Aber die Verluste wären da sicher massiv. Mhm. Und das würde sicher auch eine ganze Zeit lang dauern.
Schauen wir auf weitere Punkte aus diesem ursprünglichen 28-Punkte-Plan. Olivia, laut diesen 28 Punkten sollte die Ukraine in ihrer Verfassung festschreiben, dass sie auch in Zukunft auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Das ist etwas, was man sich in der Ukraine unbedingt aber offen halten will und wo auch direkt die NATO oder die europäischen Länder gesagt haben, also mag ja sein, dass es irgendwann so weit kommt, aber das lassen wir uns doch nicht hier aufzwingen.
Ja, das wäre ja auch was Schönes, wenn in Moskau festgesetzt werden kann, wer Mitglied der NATO wird und wer nicht. Also das ist über die Köpfe aller entscheidend, was ja an mehreren Stellen in diesem 28-Punkte-Plan so war, ja. Und absolut nicht hinnehmbar, ne? Also wir erinnern uns vielleicht noch an den Plan vor einem Jahr, ne? Da kam die Ukraine vor den Wahlen, also vor mehr als einem Jahr, vor den Wahlen in den USA mit ihrem eigenen Victory Plan an und stellte den vor, also einen eigenen Plan zum Frieden, wo auch die Nummer 1 die Mitgliedschaft in der NATO war. Mhm. Also das ist natürlich für die Ukraine bislang die einzige Sicherheitsgarantie, die eigentlich diskutiert wird. Ne? Also eben. So wirklich über Sicherheitsgarantien sprechen wir nicht. Das ist auch in diesem 28-Punkte-Plan, den wir jetzt hier besprechen, fällt das ja komplett weg. Also da war ja die Sicherheitsgarantie, ach, die Sanktionen werden wiederhergestellt und Moskau wird so dann wieder unter Druck gesetzt, wenn es denn diesen Plan brechen sollte und wenn es denn angreifen sollte. Das ist eigentlich ein kompletter Witz. Also es ist nochmal weniger Druck, als jetzt gerade ausgeübt wird. Und ja, also das kann sich ja keiner bieten lassen, da Moskau sich das diktieren zu lassen, ja. Und sogar wenn die USA das mittragen würden, ne, das ist ein Punkt, der eigentlich ein bisschen lachhaft war in diesem Plan auch.
So wirkt es zumindest vor einer Woche noch, dass die USA das mittragen würden. Andererseits war ja genau das, also der Ausschluss einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, eigentlich auch der Ursprung des Konflikts und des Krieges, also genau das, was Russland erwirken wollte, Christina.
Ja, also eines der Gründe, ne? Also für Putin, er redet immer von den Grundursachen dieses Konflikts, wie er das nennt, ist die Rolle der NATO entscheidend. Also für ihn geht es um eine Sicherheitsarchitektur in Europa, die er zu seinen Gunsten beeinflussen will. Also man kann sagen, es geht ihm nicht nur um die Ukraine, sondern um sehr viel mehr. Das heißt, er möchte nicht nur die Ukraine nicht in der NATO wissen, sondern er möchte auch, und das hatte das Außenministerium wenige Monate vor dem Angriff Putins, den Überfall auf die Ukraine, auch durch das Außenministerium bekannt gegeben, er möchte halt auch, dass die NATO sich zurückzieht aus Teilen des Baltikums, Polen. Quasi all das, was mit der NATO-Osterweiterung passiert ist, quasi rückgängig zu machen. Das ist sein großer Traum, das ist seine Forderung. Und wenn man jetzt auf diese 28 Punkte guckt, sieht man ja, dass es für ihn ganz gut gelaufen ist. Denn Er hat die Wörter NATO dort gelesen. Er hat auch gelesen, dass Trump bereit ist, zwischen der NATO, Europa und Russland zu verhandeln. Das ist ja für ihn gut.
Absolut. Wir wollen es jetzt nicht ganz schwarz-weiß malen. Da stehen immerhin auch Punkte drin, wie die Ukraine darf der EU beitreten. Das ist quasi eine vermeintliche Großzügigkeit, so vermute ich es mal, Olivia, weil dann auch Putin weiß, EU, schön und gut, da gab es ja rund um die Maidan-Proteste auch quasi den großen Konflikt, aber letztlich ist es dann militärisch und sicherheitspolitisch irrelevant im Vergleich zu einer NATO-Mitgliedschaft, oder?
Ja, aber die Ukraine ist ja schon auf dem Weg zu einer EU-Mitgliedschaft. Das ist ja nichts, was in Frage steht. Und der Absatz ging ja ein bisschen weiter, von wegen, dass vor der Mitgliedschaft die Ukraine mit der EU noch besondere ökonomische Präferenzen hätte. Das ist ja jetzt schon so, ne? Also das ist auch ein Punkt, der echt sich interessant las. Wo kam der eigentlich her? Also man muss aber dazu vielleicht auch sagen, dass in der Ukraine der EU-Beitritt unter den Menschen, also in der Zivilbevölkerung, schon auch als Sicherheitsgarantie gelesen wird. Das vielleicht so dazu, weil ja viele auch fragen, worauf würde sich eigentlich die Ukraine einlassen? Und das ist etwas, das natürlich in der Zivilbevölkerung hier gern gelesen wird, aber de facto ist es keine Sicherheitsgarantie, ist es einfach nicht.
Da muss man aber auch sagen, dass Putin immer gesagt hat, dass die Ukraine in die EU eintreten kann. Ja, er hält das nicht für so wichtig. Also das ist nicht etwas Neues. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gewundert, dass das jetzt in diesem Plan stattfinden muss. Ja.
Ja. Aber deshalb kann er vielleicht an dieser Stelle großzügig sein, weil ihm das eh noch nie so richtig wichtig war. Wir schauen uns mal an, wie es eigentlich zu diesem 28-Punkte-Plan gekommen ist. Die offizielle Linie der Trump-Regierung, der Plan sei von US-Unterhändlern ausgearbeitet worden. Lediglich einzelne Beiträge seien von dem engen Putin-Vertrauten Kirill Dmitriev eingeflossen. Aber es gibt Zweifel daran, dass das wirklich so stimmt. Es gibt sogar eine ganze Reihe von Zweifeln. Frederik, fangen wir mal vielleicht direkt bei der kuriosesten Quelle an. Der britische Guardian meint nämlich, einige Formulierungen in diesem ursprünglichen Text würden im Englischen seltsam hölzern oder sogar klobig klingen. Auf Russisch hingegen würden diese Satzkonstruktionen gut funktionieren. Hat da jemand auf US-Seite einfach nur Google Translate angemacht?
Oder aber jemand auf russischer Seite Google Translate angemacht und es dann nach Amerika geschickt. Das kann durchaus sein. Also die Christina, die wird das ja auch wissen. Jeder, der über längere Zeit jetzt in Moskau war in den letzten Jahren, weiß, dass die Punkte, die da standen, zum größten Teil das sind, was der Kreml schon die ganze Zeit gesagt hat. Also wenn es jetzt da um den Donbass geht, um Saporizhia geht, um die NATO geht, um die Verkleinerung der ukrainischen Armee, das sind alles Hauptpunkte von den Russen. Auch die ganzen Sachen mit der EU, dass Putin da schon mehrere Male gesagt hat, dass ihm das eigentlich nicht so wichtig sind. Das sind alles Sachen, die man schon super lange gehört hat, die jetzt aber zum ersten Mal da offenbar in einem Dokument zusammengefasst worden sind. Also es mutet natürlich schon so an, als hätten die da schon kräftig dran mitgeschrieben. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass dieser Austausch zwischen Kirill Dmitriev und dem amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff, der ist fast ständig. Also die sind schon sehr dicke miteinander. Die laufen auch gerne zusammen durch Moskau, gehen in Souvenirläden. Und ja, sie sind da.
Warst du da schon dabei?
Nee, aber die sind danach fotografiert worden oder in einem Park zusammen. Da findet ein reger Austausch statt und insofern kann man sich schon vorstellen, dass die gesagt haben, hier, die Russen, macht mal ein paar Punkte für uns, schickt uns die mal rüber. Und das ist halt das, was dann dabei rausgekommen ist.
Dieser sprachliche Aspekt, kurz nachgefragt bei dir, Christina, dass das quasi nach russischer Satzkonstruktion klingt. Konntest du das auch nachvollziehen?
Ach, schwierig, aber ja. Also ja, also ich glaube schon, man kann das so nachvollziehen, dass da hin und her übersetzt wurde. Okay. Ich halte das jetzt nicht für ganz ausgeschlossen.
Jetzt sehe ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen, aber bei dem Bildschirm, auf dem wir Olivia bisher gesehen haben, ist es relativ dunkel geworden. Jetzt ist der Stromausfall da.
Jetzt haben wir keinen Strom, aber ich sehe euch noch.
Okay.
Vielleicht seht ihr mein Gesicht vom Laptoplicht.
Doch, ganz schwach, aber schön, dass du dabei bleibst. Die nächste Kuriosität rund um diesen 28-Punkte-Plan. Im Spiegel berichtet der bulgarische Investigativjournalist Christo Grozev davon, dass ihm bereits vor 6 Monaten eine Quelle Details eines russischen Friedensplans geschickt habe. Vor 6 Monaten, die sich fast 1:1 wie der jetzige US-Friedensplan lese. Der Mann, der den Plan wohl vorantrieb, eben jener Kirill Dmitriev. Er sei ihm beschrieben worden als jemand, der, also dieser Dmitriev, der Sonderzugang zu Putin hat, weil er die beste Freundin von Putins Tochter vögelt. Christina, wer ist dieser Dmitriev?
Ja, der Dmitriev ist in der Ukraine geboren, hat dann in den USA studiert, gilt so als Vorzeige-Internationalist, würde ich hier so ein bisschen sagen. Er hat Karriere gemacht im Bereich Finanzen, im Bereich Investitionen, ist dann zurück nach Moskau gegangen, hat seine Karriere hier weiterentwickelt und und ist dann eben in Putins Kreise aufgestiegen, was russische Investigativjournalisten auch nachgezeichnet haben, dass er sich auch Rückendeckung beim Inlandsgeheimdienst FSB besorgt hat. Also er hat sich so ein System hier zusammengebaut, dass er gut Karriere machen kann. Er wurde bekannt, ich glaube, mehreren Menschen auch über Russland hinaus. Er war derjenige, der den Sputnik V-Impfstoff vermarktet hat weltweit. Also Russlands Corona-Impfstoff. Also damit ist er auf Werbetour gegangen und hat den überall angepriesen.
Wo Dieter Dehm, der deutsche Linken-Politiker, noch bei der Vermarktung geholfen hat. Ja, ich erinnere mich.
Also wir konnten ihn damals auch sprechen. Also da war er sehr umtriebig und hat das versucht, über Russland hinaus an Mann und Frau zu bringen. Mhm. Mit, sagen wir mal, etwas begrenzten Erfolg. Und jetzt ist er dafür bekannt geworden, dass er schon mit dem Trump-Team, eigentlich schon vor Trumps Wiederwahl, rege Beziehungen gehalten hat mit den Trump-Leuten. Friedrich hat es gesagt, er versteht sich sehr gut mit Witkoff, weil das ist so diese Business-Sprache. Da ist er der Mann und er wurde von Putin mittlerweile als Sonderbeauftragter sozusagen noch eine Leiter hoch befördert und ist jetzt sozusagen so ein Nebenvermittler für ihn.
Ja. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, um das Ganze zu verstehen, wie die Trump-Administration mit der Putin-Administration so umgeht, wie die miteinander verhandeln. Da ist, glaube ich, diese Achse Witkoff und Dmitriev von entscheidender Bedeutung. Also was Christina sagt, stimmt natürlich. Der Dmitriev, der hat sich da so ein bisschen seinen Bereich aufgebaut außerhalb der normalen Regierungsbürokratie. Der ist so Putins Mann, wenn es darum geht, vor allem mit Amerika zu verhandeln und zu sprechen. Ich habe mit Dmitriev jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen, Monaten gesprochen und der ist sehr offen. Der sagt auch, dass die Beziehungen sich verbessern wollen, dass man ja so viel Geschäft auch miteinander machen kann, seltene Erden. Das hat er alles dem Witkoff schmackhaft gemacht. Aber immer, wenn ich ihn darauf anspreche, wie ist denn dein Verhältnis zu Witkoff, dann mauert er sofort und sagt dann, es ist zwischen Steve und mir und das ist halt eine Sache, über die ich reden will. Und beim Witkoff ist es halt so, der ist auch Trumps Mann für solche Sachen. Weil meines Erachtens ist es nämlich so, dass Donald Trump fundamental der amerikanischen Regierungsbürokratie nicht vertraut. Deswegen bei den richtig wichtigen Verhandlungen schickt er Steve Witkoff dahin.
Sein persönlicher Buddy.
Das ist auch einer der wenigen, der so immer Zugang zum Oval Office hat. Der immer zu Trump hinein kann, immer mit ihm reden kann. Und ich glaube, Trump nimmt dann auch in Kauf, dass der natürlich nicht die Erfahrung hat auf dem diplomatischen Parkett, wie so jemand wie Rubio. Aber der kann dann zumindest so alternative Quellen auftun und die können dann außerhalb von den normalen Verhandlungen, wie die laufen, dann versuchen, schnell irgendwas auf die Wege zu leiten.
Und damit sind wir bei geleakten Telefonaten, einerseits zwischen jenem Herrn Dmitriev und dem ranghohen Putin-Berater Juri Uschakow und auch zwischen Uschakow und Steve Witkoff, wiederum dem Sondergesandten, über den Frederik gerade gesprochen hat, von Donald Trump. In einem der Telefonate überzeugte Dmitriev Uschakow davon, Witkoff den russischen Entwurf zu übergeben, den, Zitat, die Amerikaner dann als ihren eigenen präsentieren werden. Also schon mal die erste Spur. Im zweiten geleakten Telefonat geht es dann um einen möglichen Friedensplan, nur dass Witkoff anstatt zu verhandeln, Uschakow einfach nur Tipps zu geben scheint, wie Putin bei einem baldigen Telefonat am besten um den Finger gewickelt werden könne. Und das wurde von Bloomberg geleakt, oder die bekamen es und Bloomberg hat dieses Telefonat öffentlich gemacht. Es wurde viel diese Woche drüber geredet, weil es wirklich spektakulär ist. Also Witkoffs Chef, nämlich US-Präsident Trump, der badet zu diesem Zeitpunkt, wo die beiden sprechen, Mitte Oktober ist das, glaube ich, so im Ruhm des Waffenstillstands im Nahen Osten. Tags zuvor war Trump in Israel, hat dort vor dem Parlament geredet. Alle reden über den vermeintlichen Friedensbringer Trump und da telefonieren eben Witkoff und Uschakow und Witkoff gibt dem Russen Tipps, was Putin am besten zu Trump sagen solle, um diesen freundlich zu stimmen. Juri, ich würde Folgendes tun, meine Empfehlung, ich würde anrufen und nochmal betonen, dass ihr dem Präsidenten zu diesem Erfolg gratuliert, dass ihr ihn unterstützt habt, also dem Gaza-Friedensdeal, dass ihr respektiert, dass er ein Mann des Friedens ist. Er habe Trump erzählt Witkoff später, dass Russland einen Friedensdeal wolle, nun schlägt der Amerikaner Ushakov vor, dass man einen 20-Punkte-Plan, so ähnlich wie das bei Gaza gelungen sei, doch auch entwickeln könne. Okay, okay, mein Freund, pflichtet Ushakov bei. Hey Steve, ich stimme dir zu, dass er gratulieren und sagen sollte, dass Herr Trump ein echter Mann des Friedens sei und so weiter. Das wird er sagen. Also, da sind quasi die beiden Chefberater, die, das muss man so zumindest lesen, auch manipulativ quasi über die Herren, die über ihnen sind, verfügen, oder?
Also Trump hat das ja auch mitbekommen, der ist ja dazu befragt worden und er sagt, ja, für mich klingt das wie normale Verhandlungstaktik, dass er meinte, es wäre irgendwie kurz davor, dass sie möglicherweise einen Deal machen könnten und deswegen wäre Steve dann halt in die Offensive gegangen und hätte gesagt, hier, so musst du dann mit meinem Chef reden. Die hatten ja dann auch gesagt, dass es ein Telefonat geben soll, glaube ich, zwischen Trump und Putin, um das Ganze dann in die Wege zu leiten. Genau, ja, und dass das Ganze dann wohl daher kommt. Die Russen sind extrem sauer über diese Sachen, dass die zutage gekommen sind. Der Juri Ushakov hat, ich glaube, vorgestern oder vor ein paar Tagen gesagt, das kann ja nicht sein, dass solche Sachen dann in die Öffentlichkeit kommen. Was ist denn das für eine Verhandlungstaktik? Sowas geht gar nicht. Für die ist das, glaube ich, schon relativ schwierig und auch eine Sache, die wirklich nicht besonders mögen. Aber Witkoff scheint ja damit davon gekommen zu sein. Der Trump scheint das ja relativ normal zu finden und der ist ja noch relativ gut im Geschäft, was diese Verhandlungen angeht.
Bevor wir darüber reden, wer ein Motiv gehabt haben könnte, dass solche Unterredungen öffentlich werden. Olivia, an dich die Frage, wie wurde der Inhalt dieser Telefonate in der Ukraine aufgenommen? Weil man bekommt ja wirklich hier endgültig den Eindruck, die Ukraine sei nur eine Art Spielball zwischen den zwei größeren Mächten.
Ja, ich glaube, vor allem für Aufregung gesorgt hat dann, dass Witkoff darauf drängte, dass doch bitte unbedingt Putin und Trump vor dem Zelensky-Besuch in Washington telefonieren sollten. Und das ist ja dann auch passiert. Und wir erinnern uns ja, damals hätten eigentlich Zelensky und Trump die Lieferung von Tomahawks diskutiert.
Genau, da stand im Raume, dass die Amerikaner doch bereit seien, die zu liefern an die Ukraine, genau.
Und da war ja auch dann wieder so ein bisschen Hoffnung zumindest, dass die Amerikaner ja doch vielleicht am Ende ein wenig mehr helfen jetzt in dieser sehr schwierigen Zeit. Und das war ja dann am Freitag, also einen Tag nach dem Telefonat zwischen Putin und Trump und dann am Tag des Besuchs Zelenskys in Washington, war das ja wieder komplett vom Tisch. Also das wurde ja nicht mehr besprochen. Und eigentlich zeigt dieses Telefonat, dass die Amerikaner nicht wirklich auf der Seite der Ukraine stehen. Und das hat hier nochmal, also ich meine, das ist etwas, das eigentlich schon klar ist. Ja. In diesem Jahr ist das sehr deutlich geworden. Das sind eigentlich keine Partner mehr. Die Strategie der Ukrainer ist ja seit vielen Monaten, die Amerikaner irgendwie im Boot zu halten, damit da zumindest diese Geheimdienstinfos fließen, die ja gebraucht werden, die ja im März schon mal kurz nicht flossen und die Ukrainer wirklich brauchen, um eben besser treffen zu können auf ukrainischem, aber russisch besetzten Gebiet und auf eben russischem Gebiet. Das war nochmal, das so vor Augen zu haben, das war nochmal hier auf jeden Fall ein Schock. Und das andere ist, man hat ja diesen 28-Punkte-Plan hier gelesen und alle sagten sofort, das ist doch eigentlich das Gleiche wie im März 22 in Istanbul, bloß halt ein bisschen ausformulierter und mit mehr Formalien. Aber eigentlich sind das die russischen Maximalforderungen von damals, als noch nicht klar war, was in Bucha passiert ist. Und das kommt halt jetzt wieder. Also dass das tatsächlich dann aus dem Kreml stammt, hat hier eigentlich niemanden überrascht.
Ja, Christina, auch nochmal an dich die Frage, was wird in Moskau spekuliert? Wer könnte diese Unterredung, die ein bisschen peinlich ist oder zumindest einiges offenlegt, geleakt haben? Was ist da die offizielle Theorie des Kreml und was sagt man sich vielleicht hinter vorgehaltener Hand?
Na, der Kreml sagt, oh, wir wissen gar nicht, ob das echt ist oder nicht. Hat sich auch demonstrativ hinter Witkoff gestellt, was ich auch interessant finde. Früher hat man ja mal
hinter
gesagt,
den Amerikaner, ja.
Ja, genau. Man mischt sich nicht in US-Belange, auch interessant. Naja, hinter vorgehaltener Hand, naja, wer hat ein Interesse, ne? Also das können wir ja einmal durchspielen. Ich glaube, dass es hier auf russischer Seite schon ein Unbehagen gibt über, sagen wir mal, das Trump-Team, wie es sich aufstellt. Also es könnte ja so sein, dass womöglich nicht alle Witkoffs Vorgehen unterstützen. Das könnte man sich ja fragen. Also wir haben ja gesehen, dass Rubio nach außen zumindest offener den europäischen und auch ukrainischen Positionen gegenüber war und ja auch in Genf verhandelt. Federführend hat er dort verhandelt. Witkoff war anwesend. Also kann man sich fragen, woher kommt das? Vielleicht aus amerikanischen Kreisen, die mit Witkows Vorgehen so nicht einverstanden sind. Oder aber auch vielleicht aus einem europäischen Unterstützerstaat. Das wird natürlich hier diskutiert. Dimitriev, wir hatten gerade über ihn gesprochen, den Putin-Berater, der sagte gleich, das sind die Kriegshetzer. Das ist in dieser offiziellen Propagandasprache hier, sind das immer wir Europäer, also die den Krieg weiter fortführen wollen.
Natürlich. Ja, das Interessante fand ich an diesen Telefonaten, die geleakt worden sind. Es sind ja zwei Telefonate, wie du gesagt hast. Und eins ist ja zwischen Uschakow und Witkow und eins ist zwischen Dimitriev und Uschakow. Das liegt ja irgendwie nahe, dass die Schwachstelle wahrscheinlich Uschakow ist, ne? Wenn zwei Telefonate von ihm abgehört worden sind, dass irgendjemand möglicherweise, je nachdem auf was für ein Apparat der gesprochen hat, möglicherweise eine Leitung angezapft hat. Also bei den Amerikanern ist es oft so, dass der natürlich auch abgehört wird. Also wenn zum Beispiel Witkow jetzt aus seinem Büro telefoniert, im Weißen Haus wird ja sowieso fast alles aufgezeichnet. Das weiß man ja seit Richard Nixon. Aber wenn der Uschakow da zweimal abgehört worden ist, dann hat möglicherweise doch jemand sein Handy angezapft. Das könnte natürlich durchaus ein europäischer Geheimdienst sein. Ich glaube, die Ukrainer selbst haben das dementiert, dass sie damit irgendwas zu tun haben. Aber das stimmt schon. Der Dimitriev war da auch super sauer drüber, hat auch immer von den Kriegshetzern gesprochen. Und das ist ja auch hier in unserem Gespräch so eine Sache. Ich meine, die Ukrainer sagen, sie stellen jetzt fest, dass die Amerikaner möglicherweise nicht mehr auf ihrer Seite stehen, aber die Europäer müssen das natürlich auch einsehen, ne? Dass die Trump-Administration eher zu den Russen hintendiert, eher zu Putin hintendiert als zu Europa.
Ich will mit euch nochmal kurz über den Hintergrund dessen reden, warum vielleicht auch diese Friedensinitiative, der 28-Punkte-Plan, jetzt gestartet wurde und jetzt die Verhandlungen wieder angelaufen sind. Wir haben über den Aspekt des militärischen Vordringens, langsam, aber stetig, der Russen schon gesprochen. Da fand ich interessant die Zahl. Laut dem Institut für Kriegsstudien in Washington hat die russische Armee zuletzt jeden Monat rund 467 Quadratkilometer eingenommen. Ich habe das mal umgerechnet, das sind rund 65.000 Fußballfelder oder ein Fünftel des Saarlands, also pro Monat. Das ist nicht üppig, aber es ist stetig. So, und über Pokrovsk und die Kämpfe dort im Donbass hat Frederik schon gesprochen. Da würde mich von dir interessieren, Olivia, du sprichst ja immer wieder auch mit ukrainischen Soldaten. Wie ist speziell bei denen die Stimmung? Es gibt ja auch Berichte darüber, dass immer mehr Soldaten desertieren.
Ja, obwohl das mit dem Desertieren, das hat mehrere Gründe. Also es ist auch leichter, wenn man seine Einheit wechseln möchte, zu desertieren und dann einer neuen Einheit beizutreten, als das über die offiziellen Wege zu machen für viele. Und die desertieren, sind dann auch vor allem die Leute, die jetzt vor kurzem mobilisiert worden sind, die also wirklich große Angst haben zu kämpfen und nie kämpfen wollten. Also das muss man, glaube ich, dann auch immer sehen. Ne? Ja. Ich kenne viele Leute, die seit 3 Jahren oder 3,5 Jahren kämpfen, eigentlich auch Zivilisten waren und natürlich müde sind und natürlich sich wünschen würden, dass irgendwann mal wieder ihr normales Leben anfängt, aber die trotzdem jetzt halt weiterkämpfen. Und ich meine, man guckt sich immer an, wie viel Quadratkilometer verliert die Ukraine. Aber das ist ja, Russland rückt vor und die geben manchmal einfach auch Gebiet auf, weil sie nicht mehr Leute verlieren wollen. Ne? Natürlich auch mit den, hat es mit der Mobilisierung zu tun, die nicht so gut funktioniert wie in Russland, wo dann einfach auch sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um das Leuten in die Hand zu drücken und dann in die Stürme zu schicken nach vorne.
Oder einfach mal Nordkoreaner rekrutieren werden für die russische Armee.
Oder so. Aber allgemein, also man sieht hier schon, dass man seit fast 4 Jahren mit der kleineren Armee und den weniger großen Ressourcen diesen Feind einigermaßen im Schach halten kann. Also es wird sich nicht viel ändern in den nächsten Monaten, glaube ich. Die Ukraine wird weiter in der Defensive bleiben und halt immer weiter zurückrücken müssen. Das ist klar. Aber ich sehe momentan auch nicht, dass es zu einem Frontdurchbruch kommt und dass sich etwas sehr schnell schlecht drehen wird. Und deswegen ist eigentlich militärisch, also das, was jetzt zum Beispiel bei Gaza anders ist, militärisch ist aus meiner Sicht gerade noch nicht die Situation, dass man sagen muss, okay, jetzt stimmt man irgendeinem schlechten Plan zu, weil wir können es einfach militärisch nicht mehr halten. Das passiert gerade nicht. Mhm. Aber ansonsten kann man auch sagen, also ich meine, die Stimmung ist gerade schwierig, weil an vielen Frontabschnitten man als Ukrainer sehr angewiesen ist auf Drohnen und gerade jetzt fängt der Frost erst an, aber es ist sehr neblig in vielen Frontabschnitten und dadurch können die russischen Soldaten können viel besser infiltrieren, können weiter vorrücken und es ist einfach wirklich ziemlich chaotisch. chaotisch an einigen Frontabschnitten und ziemlich unübersichtlich. Und dadurch, ja, also höre ich auch sehr viele negative Stimmungslagen, gerade wenn ich mit Leuten spreche, die vor Ort kämpfen.
Wir haben die militärische Entwicklung in der Ukraine, aber eben auch die politische, wo Selenskyj gerade ein heftiger Korruptionsskandal um die Ohren fliegt. Eine Gruppe von Männern, darunter ein Freund und Ex-Geschäftspartner des Präsidenten, zwei Minister und ein ehemaliger Vizepräsident, stehen im Verdacht, bei der Auftragsvergabe des staatlichen Stromkonzerns systematisch Schmiergelder eingetrieben zu haben. Zumindest legen das Mitschnitte aus rund 1000 Stunden vertraulicher Gespräche nahe, die die Antikorruptionspolizei NABU auf YouTube veröffentlicht hat. Olivia, auch nochmal an dich die Frage, was für ein System hat die Antikorruptionspolizei da genau aufgedeckt?
Ja, das ist ein Schema, wo seit vielen Jahren eigentlich das schon so wohl funktionierte und wo vom Staatskonzern Energoatom, der eben für die Nuklearsparte zuständig ist, wo dort die dienstleistenden Unternehmen im Endeffekt Schmiergelder zahlen mussten, um Aufträge weiterhin ausführen zu können, um Gelder zu bekommen für ausgeführte Dienstleistungen. Also da wurde im Endeffekt zwischen 10% und 15% ist die Rede, wurde im Endeffekt insgesamt umgerechnet 93 Millionen Euro wurden da erpresst, kann man so sagen. Und es sind eben, das ist das Schwierige, es sind Leute involviert, die Minister waren, die jetzt auch abgesetzt wurden, aber darüber hinaus mussten davon viel mehr Menschen wissen. Und die Frage ist natürlich, wie viel wusste oder wie viel machte auch mit die rechte Hand des Präsidenten, der Vertraute Andriy Yermak, gegen den ja jetzt auch, wie du anfangs sagtest, Markus, gegen den es jetzt wahrscheinlich bald einen Verdachtsfall geben wird, bei dem es Durchsuchungen gab diese Woche. Und das ist natürlich schwierig in Situation, wo der Präsident zusammen mit einer anderen Person, Andriy Yermak, sehr viele Entscheidungen hier durchsetzt in Kiew. Und dann, wenn der eben wegfällt, dann ist es natürlich auch ein sehr, sehr hoher Druck auf Selenskyj momentan.
Während wir reden, kommt die Nachricht, dass Yermak abtritt. Hattest du das vermutet und was bedeutet das jetzt tatsächlich für ihn?
Ja, ich habe es vermutet, weil einfach der Druck so stieg. Also auch nicht nur in der Opposition, da war der sowieso sehr hoch. Yermak wollten da viele weghaben, sondern auch in der Selenskyj-Partei und natürlich auch international. Ne? Sehr viele haben einfach Yermak nicht mehr als tragfähigen Präsidialamtsleiter gesehen. Die Frage ist halt, who's next? Also wer kommt als nächstes? Weil für Selenskyj ist Yermak sehr, sehr praktisch gewesen. Er war auch so der schwarze Peter, auf den alles geschoben wurde, wenn mal was schlecht lief. Und er hat einfach alles ausgeführt, was Selenskyj wollte. Also er war wirklich sehr, sehr praktisch. Und wir haben jetzt schon in den vergangenen Tagen hier mit Kollegen überlegt, wer könnte denn dann der neue Präsidialamtsleiter sein? Und es gibt keinen offensichtlichen Nachfolger. Mhm. Und was natürlich auch, ne, also wir erwarten Ende dieser Woche ja auch Besuch aus den USA. Und da wäre natürlich der Gesprächspartner Andriy Yermak gewesen für Dan Driscoll. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert damit? Ne? Also klar haben die Ukrainer hier auch andere Leute, die verhandelt haben, immer wieder auch Delegationen geführt haben. Aber trotzdem, so das gefährdet natürlich diesen Prozess der Gespräche.
Ja, und glaubst du, wenn man jetzt nochmal an die Stimmungslage an der Front, diejenigen Ukrainer, die dort kämpfen, blickt, hat das Auswirkungen auf die Moral, wenn man hört, dass die eigene politische Führung oder zumindest Teile davon in solche Skandale der Selbstbereicherung verstrickt sind?
Ja, ich habe kurz vor diesem Skandal, bevor das bekannt wurde, mit einem Soldaten gesprochen über die Moral und er meinte, was am schlimmsten war für uns dieses Jahr, war dieses Hin und Her von Donald Trump, dass wir einfach nicht wissen, bekommen wir jemals irgendeine Art von Sicherheitsgarantie, damit dieser Krieg aufhören kann. Und dann kam eben das und derselbe Soldat sagte dann, ja, kannst du dir das vorstellen, dass wir hier mit Mäusen manchmal wochenlang in den Gräben sitzen und andere scheffeln sich da das Geld in die Taschen, das ja eigentlich für uns auch gedacht wäre oder für die Zivilgesellschaft gedacht wäre. Also das ist, ja, das hat die Moral auf jeden Fall geschlagen. Aber ich glaube, also in dem Moment, in dem dann solche sogenannte Friedenspläne aufkommen, versammeln sich die Leute halt wieder hinter Selenskyj. Ja. Natürlich, weil das der Mann sein muss, der dieses Land bis ans Kriegsende führt. Ne? Also die kämpfen dann nicht für Selenskyj, sondern natürlich für die Nation. Mhm. Und das hat dann diesen Korruptionsskandal jetzt so ein bisschen entschwächt. Also ich meine, die Reaktion in der ukrainischen Gesellschaft und dann, klar, also die Leute wissen im Endeffekt, wofür sie kämpfen. Ne? Und das ist nicht für korrupte Leute um den Präsidenten herum, sondern einfach für diese Nation, für dieses Land, dass diese Realität noch auf viele Jahre und bis auf ewig hält. Ne?
Christina, glaubst du, dass man im Kreml das genau verfolgt? Wie ist die Lage in der Ukraine, sowohl militärisch als auch politisch? In welchen Schwierigkeiten steckt Selenskyj auch? Dass man sagt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, nochmal für so einen Vorstoß, einen Waffenstillstand, einen Friedensplan hinzubekommen?
Natürlich. Also hier vergeht keine Stunde, wo wieder irgendwelche Nachrichten veröffentlicht werden über das korrupte System Selenskyjs. Ich zitiere das jetzt mal so. Und es wird wahnsinnig über ihn ja eh schon hergezogen. Also der Hass, der persönlich über ihn hier ergeht in der Staatspropaganda, der war eh schon hoch. Der ist jetzt nochmal hochgefahren worden. Er wird ja eh von Putin hat es selber nochmal betont, als nicht legitim angesehen, weil er angeblich sich nicht wieder wählen lassen hat. Also es hätte ja Wahlen geben sollen in der Ukraine, was natürlich Quatsch ist in Kriegszeiten, wie man dann Wahlen abhalten soll. Dieses Narrativ wird hier extremst nochmal verstärkt und man sieht eben, dass man sich in einer Phase befindet, wo man Selenskyj noch mehr als geschwächt sieht. So, und das wird man jetzt nutzen. Also man will Trump natürlich jetzt sagen, jetzt ist ein Moment, wo ihr noch mehr Druck machen könnt. Denn letztendlich das ganze Kalkül, was Putin hat, ist, dass er glaubt, dass er zu seinen Punkten wieder zurückkommen kann und die dann durchsetzen kann.
Mhm. Dann kommen wir von der Realität in der Ukraine zurück zur großen Diplomatie. Es wurde dann weiter verhandelt. Natürlich war der erste 28-Punkte-Plan, über den wir uns eingangs auch hier gebeugt haben, dann nicht quasi der Weisheit letzter Schluss. Vor allem die Europäer, vor allem die Ukrainer haben sich eingeschaltet. In Genf wurde verhandelt. Auch die Europäer legten einen Entwurf vor. Der baute zwar auf dem US-Plan auf, aber erhielt dann schon wichtige Änderungen. Ich sag mal drei davon. Die NATO verpflichtete sich darin, nicht mehr auf eine Aufnahme der Ukraine zu verzichten. Die Ukraine muss keine Territorien räumen, die Russland noch nicht erobert hat. Die Frage nach der Anerkennung der von Russland besetzten Gebiete wird in die Zukunft verschoben. Das waren also die Ansagen der Europäer. Am Sonntag traf man sich dann in Genf mit US-Vertretern und einer Delegation aus der Ukraine. Und von der USA-Seite waren diesmal dann nicht Witkow, sondern eben Außenminister Marco Rubio anwesend, der klassischerweise als Russland-Falke gilt, also einer, der Putin sehr skeptisch und deutlich misstrauischer als Witkow gegenübersteht oder auch als Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Frederik, wie hast du die Verhandlungen in Genf wahrgenommen? War es nicht überraschend, dass dann auch die Amerikaner bei vielen Punkten, wo die Europäer gesagt haben, so geht's aber nicht, durchaus beigegeben haben?
Zunächst einmal hat mich überrascht, dass die Europäer so schnell eine gemeinsame Linie gefunden haben und so schnell einen Gegenentwurf vorgelegt haben. Und er wird ja viel kritisiert, aber ich glaube schon, dass Friedrich Merz da eigentlich auch einen relativ guten Job gemacht hat, zu versuchen, das abzufedern und dann auch die Diplomatie von europäischer Seite so ein bisschen auf eine Linie zu bringen. Und da ist sicherlich auch viel, zumindest was dieses Dokument angeht, erreicht worden. Was man bei den Amerikanern sagen muss, natürlich hat Marco Rubio da die Verhandlung geführt, aber Steve Witkoff war auch mit dabei. Ich habe noch mit Witkoff geschrieben an dem Tag und er hat gesagt, wir haben den ganzen gesamten Tag mit den Europäern zusammen verhandelt. Also man ist da offenbar gemeinsam auf diese Linie gekommen.
Wie schreibst du dem denn da? Per WhatsApp?
Das sage ich dir nicht.
Sagst du nicht, ne? Na gut, das wird eh bald geleakt, euer Gespräch, denke ich mal.
Genau, und ich weiß nicht, inwiefern der dann irgendwie noch mit den Russen in Kontakt ist während dieser Phase und inwiefern das Ganze mit dem Kreml abgesprochen ist. Ich glaube, da ist nicht so viel Interaktion dann, was das angeht. Also es ist da sicherlich vom Dokument her viel von den Europäern erreicht worden, auch viel für die Ukraine erreicht worden. Aber die Punkte, die du angesprochen hast, sind natürlich die Hauptpunkte, bei der die Russen die härteste Linie haben. Ne? Die ukrainische Armee, die NATO und vor allem diese Territorien. Es ist deswegen schwer zu sehen, dass die Russen sagen, okay, wir akzeptieren jetzt dieses Dokument als Verhandlungsbasis, weil von den Russen ist es natürlich so, dass da eine komplett andere Realität schon konstruiert worden ist. Es ist ja nicht nur so, dass die Russen sagen, wir wollen der Ukraine diese Gebiete wegnehmen, sondern die Russen haben ja kurz vor Kriegsbeginn diese Gebiete Russland schon quasi administrativ einverleibt, diesen Teil der russischen Verfassung. Saporija, Cherson, Luhansk, Donetsk und natürlich auch die Krim schon sehr lange stehen in der russischen Verfassung. Und deswegen
schon vor Beginn des Krieges.
Der Putin hat ja auch gesagt bei diesem Treffen da in Kirgisistan, glaube ich, wenn die Ukrainer sich nicht aus den besetzten Gebieten zurückziehen, meint natürlich, dass aus seiner Sicht die Ukraine diese Gebiete besetzt, was natürlich international nicht so ist. Aber das ist so die Realität, von der die ausgehen. Deswegen, glaube ich, wird es schwierig. Witkow soll ja vielleicht sogar mit Jared Kushner zusammen demnächst nach Moskau fahren. Schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil, was die Christina gesagt hat, das kann man immer wieder nur betonen, die Russen haben ihre Forderungen von Tag 1 aufrechterhalten. Und diese Forderungen sind diese Gebiete, keine NATO und die Verkleinerung der Armee.
Olivia, in der Ukraine wurde erstmal auf diese Nachverhandlungen in Genf optimistisch geschaut. Also auch Selenskyj hat gesagt, man habe sich mit der US-Seite verständigt. Noch im November wolle er Trump in Washington treffen, um Details zu klären. Trump hat dagegen allerdings gesagt, so erstmal langsam, wir brauchen was Unterschriftsreifes. Aber ist das quasi eine neue Hoffnung, die es jetzt gibt in Kiew im Verbund mit den Europäern, vielleicht doch noch etwas zu erreichen, was man als tragfähig und als akzeptablen Kompromiss sehen kann?
Also ich glaube, als akzeptablen Kompromiss kann man nur etwas sehen, das einem Sicherheitsgarantien gibt, also tatsächlich versichert, dass dieser Krieg dann nicht nach kurzer Zeit noch einmal anfängt. Und um das mal verständlich zu machen, was das eigentlich bedeuten würde, angenommen jetzt, morgen wäre hier Waffenstillstand in der Ukraine, ja, dann brechen diese ganzen politischen Gräben, die dieser Krieg in dieses Land geschürft hat, brechen dann auf. Und davon gibt es viele. Und das wird ein politisches, es wird einfach ein Wahnsinn werden. Das Land, glaube ich, wird sich in den ersten Monaten nach irgendeiner Art von Waffenstillstands, was auch immer, wird sich das Land erstmal zerreißen. Das heißt, das Land wird sehr vulnerabel sein für irgendeine neue Art der Kriegsführung von russischer Seite. Und deswegen ist eigentlich nichts hinnehmbar, das keine Sicherheitsgarantien verspricht, keine Sicherheitsgarantien, auf die Ukraine bauen kann. Nun hat dieses Jahr 2025 natürlich hier auch die Vertrauenswürdigkeit des amerikanischen Präsidenten sehr stark in den Zweifel gezogen. Ne? Also man weiß gar nicht, sogar wenn die Amerikaner sagen würden am Schluss, wir geben euch jetzt eine Sicherheitsgarantie, die dem NATO-Artikel 5 entspricht, was ja schon allein das ist ja irgendwie, also das wäre ja schon irgendwie ein Wunsch, der nicht wirklich realistisch erscheint. Sogar dann kann man dem ja nicht hundertprozentig glauben, weil auf Russlands Wort setzt man hier sowieso gar nichts. Ne? Also was die Russen einem versprechen, das werden die Ukrainer sowieso nicht glauben. Also das ist das eine und wir haben ja jetzt schon hier gehört, dass Rubio ja anscheinend Diplomaten gesagt haben soll, dass die USA darauf beharren werden, dass die Ukraine etwas unterschreibt und erst danach wird die USA sagen, was denn da die Sicherheitsgarantien sein werden. Das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Also das ist absolut nicht hinnehmbar. Aber die Alternative, wenn das tatsächlich der Fall wird, dass Trump so viel Druck ausübt auf die Ukraine, die Alternative, etwas Schlechtes zu unterschreiben, ist halt einfach weiterzumachen, weiterzukämpfen und auf irgendeinen Black Swan zu hoffen oder darauf zu hoffen, ja, dass die Europäer doch auf einmal viel, viel mehr schicken, ne? Weil sonst stehen wir in einem Jahr wieder an dem gleichen Punkt und dann ist Pokrovsk gleich eingenommen und vielleicht Kramatorsk und dann werden wir wieder über irgendeinen schlechten Deal sprechen.
So, ich fasse mal zusammen. Putin liegt jetzt also ein neuer, aus den Verhandlungen in Genf hervorgegangener Plan vor. Insgesamt stimmen wir zu, dass dieser die Grundlage für künftige Vereinbarungen sein kann, hat Putin selbst bei einem Besuch in Kirgisistan gesagt. Und Kreml-Sprecher Peskow nannte die Verhandlungen am Mittwoch ernsthaft. Christina, kann es sein, dass die russische Regierung es dieses Mal doch ernst nimmt, auch wenn auf europäischen Druck jetzt wieder ganz andere Punkte als Grundlage dastehen?
Also Putin fährt ja schon von Anbeginn die Taktik, dass er sagt, er möchte reden und verhandeln, aber was de facto dann passiert, ist ja was anderes. Ja, und das hat er auch jetzt schon klar gemacht. Er hat gesagt, ja, wir können reden, wie du gesagt hast, Markus, es ist eine Grundlage, aber er hat auch gesagt, ja, also das sind ja alles Ideen. Also er hat gar nicht von einem Plan geredet, sondern er sagt, das sind Ideen und die müssten jetzt erstmal in eine diplomatische Sprache gewandelt werden. Das heißt, man nimmt sich sehr viel Zeit und Putin hat Zeit und das ist eben das, was er ausspielt. Und auch wir werden nicht sehen, dass das jetzt mal eben in ein paar Tagen hier passieren wird, sondern er wird sich sehr viel Zeit lassen.
Ja, Also er hat dann auch noch zugefügt, die Kämpfe werden dann enden, wenn die ukrainischen Truppen sich aus den von ihnen besetzten Gebieten zurückziehen. Also insofern negiert er diese neue Grundlage, indem er sagt, nee, aber wenn die andere Grundlage da ist, dann machen wir das. Olivia, stehen wir deshalb am Ende dieser sehr anstrengenden Woche mit viel Diplomatie, mit viel Auf und Ab, auch aus ukrainischer Sicht, letztlich doch wieder da, wo wir am Anfang standen?
Ja, und ich fühle mich fast schon wie so eine Zynikerin, wenn ich dann immer sage, wenn das wieder anfängt, naja, das ist jetzt die neue Schleife und das haben wir dieses Jahr schon 4-5 Mal gesehen. Aber ich habe das tatsächlich in dem Moment auch gesagt, als dieser Plan öffentlich wurde. Ja, also aus ukrainischer Sicht, da macht man auch fast schon emotional diese ganze Kurve nicht mehr mit, weil es einfach so viel Energie frisst, wie ich ja auch anfangs gesagt habe. Und man glaubt einfach hier nicht, dass Moskau irgendwas unterschreiben wird, was sich von den Maximalforderungen unterscheidet. Und deshalb geht man eben davon aus, dass man so weitermachen muss wie zuvor.
Wir haben über das, wie die Stimmungslage in der Ukraine ist, geredet, inwiefern davon vielleicht auch ein gewisser Druck ausgeht, jetzt doch einem Waffenstillstand zuzustimmen. Mich interessiert auch, wie das gesellschaftliche Klima in Russland ist, Christina. Wie wird der Krieg dort generell wahrgenommen? Gibt es in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach Frieden? Merken die überhaupt die Auswirkungen des Krieges oder läuft das so ein bisschen parallel nebenher, so wie so ein Geschehen im anderen Land, was es ja auch ist?
Ja, ich würde sagen, die Mehrheit der Bevölkerung versucht das auszuklammern, was auch ganz gut gelingt. Also vor allem in den großen Städten muss man sich nicht unbedingt mit Krieg beschäftigen, aber er ist natürlich immer da. Und in Gesprächen mit Russinnen und Russen höre ich auch natürlich wieder diese große Sehnsucht nach einem Frieden. Das ist halt häufig sehr pragmatisch. Man möchte gern das Leben, ich zitiere, wie es früher war. Ich glaube, dieses Früher wird es halt so ja nie mehr geben. Und natürlich sind dann auch da die Russinnen und Russen, die Verwandte in der Ukraine haben. Also ich sage jetzt mal nicht die das jetzt hier alles unterstützen. Da gibt es natürlich auch diese Hardliner. Das ist aber eher eine kleinere Gruppe, die sich große Sorgen machen und auch sagen, bei Putin wissen wir, da wird sich nichts bewegen. Also setzen wir auf Trump. Nur sehen Sie ja nun auch, dass Trumps Versuche in den letzten Monaten nicht gefruchtet haben.
Ja,
also ich sehe schon, dass es hier eine große Sehnsucht gibt, aber natürlich ist es vor allen Dingen auch ein Negieren, weil man weiß, aufgrund der Repressionen, die ja massiv hier noch angezogen haben, dass man auch keine Kritik öffentlich äußern kann.
Klar, wenn du sagst, die Leute wünschen sich ihr altes Leben zurück, was ist denn tatsächlich anders am neuen Leben? Welche Einschränkungen, Entbehrungen etc. gibt es möglicherweise? Oder nicht?
Naja, wir haben in diesem Jahr gesehen, das, was lange versucht wurde, wegzuschieben, beiseite zu schieben. Man muss dann ja keine Nachrichten lesen, Staatsfernsehen und alles ausschalten. Aber wir haben mehr Drohnenangriffe bis tief ins russische Gebiet hinein. Ölraffinerien sind angegriffen worden. Das wird hier nicht so deutlich gesagt, dass das natürlich einen Zusammenhang hat mit dem Krieg. Aber die Benzinpreise sind gestiegen. Das ist halt im Alltag merkbar. Wir sehen, dass die Wirtschaft nicht mehr so wächst. Also wir sehen, dass sich diese Lage verschlechtert. Die Preise steigen. Jeder merkt es an Abgaben für die Wohnung. Also diese Preise sind sehr gestiegen für Abgaben, Strom, Reinigung etc. Wir merken es in anderen Bereichen. Es gibt natürlich ganz andere Produkte zu kaufen wie vor dem Krieg. Ja, also das ist ja nach wie vor so. Man kann sich das alles organisieren über Drittländer. Das kostet alles sehr viel Geld und war natürlich auch bequemer.
Ja.
So. Das merkt man alles und wir haben Probleme mit dem Internet. Das muss man auch sagen. Es wird in großen Gebieten abgeschaltet, weil man diese Drohnenangriffe verhindern will.
Da haben wir Glück. Während der Stunde, die wir jetzt schon fast reden, scheint dein Internet stabil zu sein. Der Economist schätzt, dass die Verluste der Russen alleine in diesem Jahr bei rund irgendwas zwischen 300.000 und 600.000 Kämpfern liegen. Wenn so viele junge Männer sterben, sorgt das nicht auch für Unmut zu Hause, für Irritationen? Ist das ein Quell auch für vielleicht doch wieder den Protestgeist?
Nein, das glaube ich nicht, weil ich habe ja eben über diese harten Repressionen gesprochen.
Ja.
Und du musst sehen, Russland ist ein großes Land. Natürlich sehen die Menschen, wie viele Männer verletzt werden, sterben. Vor allen Dingen in den kleinen Städten, weil man da ja viel mehr voneinander mitbekommt und genau weiß in der Straße, wo man wohnt, also der ist im Krieg und der ist auch, hat einen Vertrag unterschrieben. Aber das sorgt, auch wenn das den Menschen mehr bewusst ist, nicht für so viel Unmut, dass man jetzt hier protestiert. Das wird nicht passieren. Dafür wird auch einfach zu viel Geld gezahlt. Und noch ein Wort, Russland hat auch mehr Schwierigkeiten, Männer zu rekrutieren. Du hast über die großen Verluste gesprochen. Das kostet alles sehr viel Geld. Dieses System basiert darauf, dass die Männer, wenn sie Verträge unterschreiben, sehr viel Geld bekommen, sehr viel mehr als Durchschnittslöhne hier. Plus die sie rekrutieren können, kriegen auch sehr viel Geld. Und nun ist die Frage, wo bekommen die Russen Kämpfer her? Sie holen ja schon aus dem Ausland Kämpfer. Du hast auch die Nordkoreaner schon angesprochen. Das ist natürlich auch ein Problem, wo Russland reinlaufen wird, meiner Meinung nach. Es wird schwerer werden, Männer zu finden.
Dass diese Woche, über die wir geredet haben, die einzelnen Vorschläge, Gegenvorschläge, dass diese Woche, in der sich viele Menschen durchaus auch Hoffnung gemacht haben, vielleicht kommt da ja was Gutes bei raus, erstmal so mit einem ernüchternden Zwischenfazit endet. Das bringt mich zu der Frage an euch, auch wenn es weiter düster aussieht, würde ich gern von jedem von euch nochmal wissen, was meint ihr, was ist realistisch, wie geht es weiter im Ukraine-Krieg, Olivia?
Ich glaube, dass wir noch monatelang Kämpfe sehen werden. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Ukraine am Schluss irgendwas unterschreibt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Moskau das auch tun wird und ich denke, dass hier der Krieg noch eine Weile weitergehen wird.
Was ist deine Prognose, Christina?
Leider die gleiche. Ich glaube, wir werden noch bis lang ins neue Jahr hinein sehen, dass gekämpft wird und Putin weiter angreifen wird.
Die Zukunftsforscherin und NATO-Analystin Florence Gaub meint, früher oder später entscheidet sich der Ausgang des Ukraine-Kriegs auf dem Schlachtfeld. Glaubst du das auch, Frederik, oder siehst du irgendeine Alternative?
Ich glaube das auch. Also ich meine, es gibt sicherlich dann noch andere Alternativen, aber ich glaube, trotz der Schwierigkeiten, die Xenia ja richtigerweise angemerkt hat, die im Kreml weiter vorherrscht, dass man die Strategie jetzt noch sehr lange so weitertreiben kann. Die Russen haben sich da voll drauf eingestellt, die Wirtschaft drauf eingestellt, obwohl es ist keine Kriegswirtschaft, aber es ist natürlich diese Waffenproduktion sehr wichtig. Der Verteidigungsminister ist ein Industrialist, der sehr darauf erpicht ist, das alles noch stromlinienförmiger zu machen, mehr Waffen zu produzieren und die Strategie auch immer anzupassen. Und die Russen, was man immer sagen muss, das ist nicht mehr die Sowjetunion, auch was die Anzahl von den Leuten angeht, die es da gibt. Das ist ja eine wesentlich kleinere Bevölkerung als früher, aber die sind zurzeit noch weiter bereit, das zu tragen und ich habe jetzt auch in letzter Zeit mit Russen gesprochen, die verwundet worden sind an der Front und da gibt es ganz viele, die dann in patriotischen Organisationen umkommen, gesagt haben, ich würde es sofort wieder machen. Also das ist, glaube ich, die Bereitschaft noch da, obwohl es in der Tat so ist, dass viele Leute sich auch wünschen, dass das jetzt mal vorbeigeht. Weil eins ist, glaube ich, auch klar, ich glaube, viele Russen oder vielleicht sogar die meisten, vor allem in den westlichen Gebieten Russland, die orientieren sich ja immer eher nach Westen. Die wollen ja eigentlich auch gute Beziehungen zu uns haben oder zumindest, dass man reisen und fliegen kann. Also das wiegt, glaube ich, schon auf den Leuten. Aber andererseits ist es so, dass dieser Krieg eher wie so ein Unwetter gesehen wird. Ne? Das muss man irgendwie aushalten. Da kann man nicht wirklich was gegen tun. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen so die Lage dort.
Ich danke euch sehr für eure Einschätzungen, für eure Prognosen auch. Dieser komplexe Gesamtzusammenhang ist für mich jetzt um einiges verständlicher und das ist eigentlich das Beste, was ich hier über diese wöchentliche Sendung sagen kann. Ihr habt mir aber freundlicherweise auch noch Rubriken mitgebracht zu Themen, die euch sonst noch in dieser Woche beschäftigt haben. Und Christina, wir beginnen mal mit deiner.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja, das war Alice Weidel in der Generaldebatte im Bundestag, als sie gesagt hat, man soll wieder russisches Gas und Erdöl kaufen. Und ich muss sagen, bei so viel Naivität kann ich auch nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, nach fast 4 Jahren Krieg und hybriden Krieg Russlands gegen Europa.
Ja, das war Teil eines 12-Punkte-Plans, mit dem Deutschland angeblich wieder auf die Beine kommen soll. Und das hat sie also ohne jede Einschränkung genauso formuliert, hat dann auch noch die AfD gerühmt, weil es die einzige Partei sei, die nicht nur Kontakte nach Amerika habe, sondern eben auch einen offenen Kanal nach Moskau. Da wurde im Bundestag viel drüber gelacht. Höhnisch. Olivia, ist Alice Weidel mittlerweile auch in Kiew in der Ukraine bekannt?
Ja, ich wurde auch vor knapp einem guten Jahr zum ersten Mal von einem engen Berater des Präsidenten gefragt, sag mal, was ist denn das eigentlich mit dieser AfD? was ist in Deutschland? Und dann habe ich die AfD erklären müssen und Alice Weidel erklären müssen. Also ja, das dringt bis hier durch, auf jeden Fall.
Wir kommen zu deiner Rubrik, Frederik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Hoffnungsschimmer der Woche oder Lichtblick der Woche ist schon ein bisschen mehr als eine Woche her, aber hat mich sehr glücklich gemacht, und das war, dass Trump und Mamdani sich doch ein bisschen besser verstanden haben, als ich dachte, weil ich hab mir
der
das angewählte
Bürgermeister
von New York, der demokratische Sozialist oder Kommunist, die sich dann vorher, ich glaube, der eine hat den anderen Faschist genannt, der andere hat gesagt, er schickt die Nationalgarde, und dass sie sich dann doch im Weißen Haus ein bisschen besser verstanden haben, hat mich erstens sehr amüsiert, fand ich aber auch echt ein Lichtblick in diesem ganzen amerikanischen politischen Prozess, wo die einfach immer sich gegenseitig an der Gurgel sind. Und was man vorher über Mamdani auch gesagt hat, auf teilweise in amerikanischen rechten Medien, dass alle aus New York abhauen und dass dann die ganzen Milliardäre weggehen und die Stadt geht vor die Hunde, und dass der Trump dann da die auch dann so ein bisschen dann beruhigt hat, das fand ich schon, sah gut aus.
Sah gut aus und zeigt, dass Trump einfach auch höchst flexibel ist. Also von jemanden quasi die Terroreinheit an den Hals wünschen bis zu freundlicher Umgang im Oval Office. Und damit sind wir bei dir, Olivia, und deiner Rubrik.
Ein Grund zurückzutreten?
Gut, der Stabschef ist jetzt schon zurückgetreten.
Ja, der war schneller, als ich es aussprechen konnte. Und der war auch gemeint, denn ich wusste gar nicht, wie stark wir einsteigen werden in den Korruptionsskandal. Ich bin ganz froh, dass wir es gemacht haben. Aber ja, das war Andriy Yermak und der Druck, der da eben entstanden ist.
Eine Frage habe ich aber noch an euch. Zum Schluss bitte ich euch immer, um so einen kleinen Blick in die Zukunft als Orakel hier tätig zu werden. Was könnte genau in einer Woche hier das drängende politisch-gesellschaftliche Thema sein, an dem wir im Presseclub nicht vorbeikommen? Frederik kennt das Spiel schon, deshalb fängst du an. Was wäre deine Prognose?
Meine Prognose ist, dass wir in der kommenden Woche wahrscheinlich alle vier wieder zusammensitzen, weil ich glaube, dieses politische Thema wird auch in der kommenden Woche das politische Thema sein.
Weil doch etwas geschieht, weil etwas vorankommt?
Weil zumindest die Diplomatie weitergeht, weil ja Witkow nach Moskau fahren soll.
Ja.
Gucken, was da passiert. Möglicherweise irgendwann sich auch vielleicht Trump und Zelensky treffen wollen, vielleicht wenn die Ukraine das mit dem Stabschef hingekriegt hat. Und wo ich auch drauf gespannt bin, ist, ob Jared Kushner jetzt auch eingeschaltet wird, der Schwiegersohn des Präsidenten, der auch beim Gaza-Deal wichtig war. Das würde zeigen, dass der Trump jetzt da noch mehr Gewicht drauf legt, aber ich kann mir vorstellen, dass das in der kommenden Woche ein ganz wichtiges Thema ist.
Aber da ich aufgrund eurer profunden Einschätzung ja eh schon weiß, dass da nichts rauskommen wird, vielleicht dann doch nicht. Christina, was wäre deine Prognose?
Ich schließe mich meinem Vorredner völlig an. Okay. Ich glaube, wir werden nächste Woche jeden Tag wieder eine sehr chaotische Lage haben und uns sehr viel damit beschäftigen werden. Und am Ende, wie du sagst, auch nicht mehr wissen, aber wir werden sehr viel Arbeit damit haben.
Olivia, du schließt dich auch an?
Ich schließe mich auch an und mach's langweilig. Ich glaube, dass Andriy Yermak jetzt gehen musste, das wird auch aus russischer Sicht und auch aus amerikanischer Sicht nochmal mehr Druck auf Zelensky setzen, und die werden das dann noch weiter vorantreiben, glaube ich. Also ich schätze auch, das wird uns sehr stark beschäftigen in einer Woche.
Vielen Dank euch nochmal dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch, auch wenn ihr zum Teil an schwierigen Orten wohnt und lebt in Moskau und Kiew, Frederik und ich sind in Berlin, ein schönstmögliches Wochenende. Vielen Dank.
Danke, schönes Wochenende.
Danke euch auch.
Danke, tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, hier ist Hanna von Studio Bummens. Und wir suchen gerade Verstärkung für unser Team in Berlin. Wenn du Bock hast, bei uns mitzuarbeiten, dann kommt hier deine Chance. Denn wir suchen eine Werkstudentin oder einen Werkstudent für die Social Videos unserer Formate. Du hilfst uns, Short-Video-Content für TikTok, Reels und YouTube zu schneiden und auf den Plattformen zu teilen. Wenn du also studierst und in Berlin bist, ab Dezember 16 bis 20 Stunden pro Woche Zeit hast, dann bewirb dich mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben unter jobs@studio-bummens.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
Cringe.